Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. An den Mikrofonen wie üblich Angie und Ute, und wir haben euch heute ein Buch von Amatoren mitgebracht, den wir schon ewig hier euch einmal vorstellen wollten. Ich glaube, der steht seit Anbeginn unseres Podcasts auf unserer Liste, freilich mit einem anderen Buch, weil wir besprechen natürlich sein neuestes, das dieses Jahr rausgekommen ist. Und dieser Autor ist schon einer der ganz, ganz Großen der englischsprachigen Literatur. Glaube ich, jedem relativ bekannt, selbst Leuten, die nicht so besonders leseversiert sind, weil er einfach immer wieder auftaucht und wegen der infamen Fatwa gegen ihn, die ihn quasi zum Tode verurteilt hat und wegen der er lange Zeit im Untergrund leben musste. Die Rede ist natürlich von Salman Rushdie und wir haben heute sein neues Buch mitgebracht, Victory City.
Ja, genau. Hallo auch von mir. Also ich glaube, das Buch, was ursprünglich auf unserer Liste stand, das war Mitternachtskinder oder so. Ich glaube,
Genau.
das habe ich habe es auch immer noch zu Hause liegen und ich habe es immer noch nicht gelesen. Es ist echt
Geht mir auch
sträflich.
so.
Ja, genau. Nee, aber Salman Rushdie hat ein neues Buch rausgebracht, Victory City. Und das spielt in Indien. Also das war natürlich für uns irgendwie doppelt interessant. Und genau, also es spielt in Südindien im 14. Jahrhundert. Und Protagonistin ist Pampa Campana. Das ist also eine Frau. Am Anfang ist es ein Mädchen, neunjähriges Mädchen, das zur Waise wird, ganz, ganz tragisch. Und also ihre Mutter, also nach einem Krieg, in der also im Grunde von einem Dorf sämtliche Männer abgemurkst werden, gehen die Frauen eben ins Feuer. Also die verbrennen sich selbst. Und darunter ist eben auch Pampa Campanas Mutter.
Genau, durchaus üblich in Indien zu der Zeit, damit die Frauen entgehen die Frauen sozusagen der Entehrung durch
Ja.
die angreifenden Truppen.
Genau. Also im Grunde hat also dieses neunjährige Mädchen zusehen müssen, wie sich ihre Mutter selbst verbrannt hat. Und das ist also ein Erlebnis, das sie natürlich schwer traumatisiert und prägt. Und Pampa Campana wird also von einer Göttin auserwählt, quasi ihre Hülle zu sein. Und also das heißt, sie ist im Prinzip ein duales Wesen, ja, also sie ist immer noch sie selbst, aber sie ist eben auch diese Göttin und hat eben auch eine ganze Menge Macht und eine ganze Menge magische Kräfte von dieser Göttin. Und sie nimmt sich vor, dass sie eine Stadt erschaffen wird, in der sich Frauen nie wieder selbst verbrennen müssen oder selbst verbrennen werden, ja, also eine Stadt, in der die Frauen mindestens gleichwertig den Männern sind. Und der Weg dahin ist, sage ich mal, im Gelinde gesagt steinig. Also sie trifft dann auf so einen Eremiten, also auf so einen weisen Mann, ja, der sie dann zwar in seiner Höhle beherbergt, sie aber halt auch im Prinzip, naja, mit ihr Dinge treibt, die man mit einer Neunjährigen definitiv nicht treibt, ja. Also sie wird schwer missbraucht und trifft dann auf zwei Kuhhirten und die wollen ihr also oder wollen dem Weisen irgendwie einen Sack Saatgut schenken, dafür, dass er ihnen im Prinzip sagt, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, nachdem sie also aus der Armee getürmt sind. Und Pampa Campana gibt ihnen also diesen Sack Saatgut zurück und sagt ihnen, mit diesem Saatgut sollt ihr das Fundament für eine Stadt legen. Ja? Und dieses Saatgut streuen die also aus dann am Fuß eines Berges und es entsteht also aus dem Nichts in rasender Schnelle entstehen Gebäude, also diese Stadt wächst aus dem Boden buchstäblich, die Menschen wachsen buchstäblich aus dem Boden, also aus diesem Saatgut und Pampa Campana sitzt also Wochen und Monate lang in Trance und flüstert diesen gewachsenen Menschen ihre Geschichte und ihre Identität ein. Und schafft im Prinzip nach ihrem Idealbild eine Stadt. Und naja, also Pampa Campana lebt insgesamt, ich glaube, ungefähr 250 Jahre und sieht also mehrere Dynastien aufblühen und vergehen in dieser Stadt. Und es wird also die wechselvolle Geschichte dieser Stadt erzählt und die wechselvolle Geschichte der Frauen dieser Stadt. Und ja, genau. Soweit.
Soweit so gut, gut zusammengefasst. wie
Ja,
immer.
Bisnaga heißt die Stadt übrigens, Bisnaga.
Genau,
Also die Stadt
Bisnaga.
des Sieges, ja, Victory City.
Victory City, genau. Ja, bevor wir noch ein bisschen mehr auf das Buch eingehen, sage ich kurz was zum Autor. Salman Rushdie, wie gesagt, ist eigentlich den meisten Menschen irgendwo ein Begriff, weil er einfach so ein sehr, sehr, sehr bekannter Autor ist. Er ist ein indischstämmiger britisch-amerikanischer Autor. Er hat nämlich sowohl die britische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er ist im Juni 1947 in Bombay in einer Familie von muslimischen Kaschmiris oder kaschmirischen Muslimen geboren, je nachdem, wie man das sieht. Bereits quasi vor der Unabhängigkeit Indiens, beziehungsweise Pakistans, also noch in Britisch-Indien. Seine Familie war, naja, man kann das als bessere Familie bezeichnen. Sein Vater war Anwalt, später Geschäftsmann, seine Mutter Lehrerin. Und er ist mit drei Schwestern sehr behütet aufgewachsen und wurde dann 1954 bereits nach England auf die Rugby-Schule geschickt. Da hat er dann seinen Schulabschluss gemacht und ist dann direkt nach Cambridge gewechselt. Also man merkt, die Familie hatte genug Geld, ihn da in die besten Universitäten nach England zu schicken. Und da hat er einen Bachelor of Arts in Geschichte gemacht. Das ist, glaube ich, auch sein einziger Uni-Abschluss, wenn ich das richtig gelesen oder nichts überlesen habe. Und bevor er dann seinen Lebensunterhalt wirklich als Schriftsteller verdienen konnte, hat er am Theater gearbeitet, so ein bisschen als freier Journalist und vor allem als Werbetexter tatsächlich. Damit hat er so sein Geld verdient. Sein erstes Buch kam dann 1975 raus, Grimus, und das war, man kann schon so sagen, ein Misserfolg, ignoriert von den Kritikern und extrem wenig verkauft. Sein Durchbruch hatte er dann mit seinem zweiten Buch, Mitternachtskinder, was wir ursprünglich in diesem Podcast mal vorstellen wollten, aber es ist natürlich so viel spannender, ein aktuelles Buch vorzustellen. Mitternachtskinder kam 1981 raus und brachte ihm den internationalen Erfolg und sozusagen Ruhm und Ehre. Das Buch gewann den Booker Prize, den English Speaking Union Literary Award, den James Tait Prize. Also es war ein richtig erfolgreiches Buch. Wurde auch zweimal zum Best of Booker ernannt, 1993 und 2008. Also es sind immer so die besten von den Booker Prize Büchern, die dann quasi ab und zu mal rausgesucht werden zu irgendwelchen Jubiläen. Und das Buch hat sich allein in Großbritannien mehr als 1 Million Mal verkauft. Mitternachtskinder ist ein Buch, also es geht um das Leben eines Kindes, welches genau um Mitternacht, als Indien unabhängig wurde. Also Indien wurde genau um Mitternacht am 12. August 1947 unabhängig. Und es geht um Kinder, die genau in dieser Stunde geboren wurden. Also von mehreren Kindern und deren Leben untrennbar mit Indien und miteinander verbunden ist. Und diese Kinder haben eben auch alles sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe das Buch tatsächlich auch noch nicht gelesen, steht bei mir im Regal. Ja, und warte darauf, gelesen zu werden. Und es ist ein typisches Beispiel des magischen Realismus. Das ist ja so total sein Genre. Sehen wir auch jetzt in dem aktuellen Buch. Also dieser magische Realismus, quasi ein realer Hintergrund mit wirklich magischen Elementen verknüpft. Interessanterweise, eine Anekdote, die ich noch gefunden habe, Indira Gandhi, die indische Premierministerin, ist 1984 gerichtlich gegen dieses Buch Mitternachtskinder vorgegangen, weil Rushdie in einem Satz gesagt hat, dass ihr Sohn Sanjay Gandhi sie in der Hand hat, weil er sie beschuldigt, für den Tod des Vaters durch Neglect verantwortlich zu sein, wie sagt man, durch Vernachlässigung verantwortlich zu sein. Die beiden haben sich dann tatsächlich außergerichtlich geeinigt und Rushdie hat diesen Satz aus dem Buch entfernt. 1983 kam das nächste Buch raus, Shame, das diesmal in Pakistan spielt. Das hat war unter anderem shortlisted für den Booker Prize und hat in Frankreich den Prix du Meilleur Livre Étranger gewonnen. Er wurde dann im gleichen Jahr auch in die Royal Society of Literature gewählt. Ja, und so Stück um Stück hat er relativ viel geschrieben. 1988 kam sein wohl umstrittenstes Buch heraus, die satanischen Verse. Der Titel spielt auf die satanischen Verse aus dem Koran an, über die heidnischen Göttin Alad, Al-Uzza und Manadan. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Muss ich dazu sagen, du hast es gelesen tatsächlich. Und dieses Buch hat einen
Mega, mega gut.
Wirbelsturm, einen Shitstorm wirklich verursacht in der islamischen Welt. Und muslimische Fanatiker sehen das Buch bis heute als Blasphemie an. Der iranische Ayatollah Khomeini hat 1989 eine Fatwa gegen Rushdie ausgesprochen. Jetzt muss man dazu sagen, eine Fatwa ist kein Todesurteil, wie manchmal geglaubt wird. Nur in diesem Fall ist es ein Todesurteil. Und er hat ein Kopfgeld gegen Rushdie ausgesetzt oder auf Rushdie ausgesetzt. Zunächst 1 Million Dollar. Weil er gesagt hat, das Buch ist gegen den Islam, den Propheten und den Koran gerichtet. Ist das Buch tatsächlich so schlimm?
Naja, also als ich es gelesen habe, ich wusste, was es für Wellen geschlagen hat und also ist schon sehr, sehr lange, dass ich es gelesen habe und ich weiß noch, ich war hellauf begeistert. Es ist wirklich ganz, ganz genial geschrieben und ich weiß auch noch, dass ich nachvollziehen konnte, dass, ich sag mal, zumindest Fanatiker beziehungsweise extremistische Gruppen das definitiv als Beleidigung auffassen. Also ja, es ist, also ich würde nicht sagen, es ist schlimm, aber weißt du, ich bin Atheistin. Das ist natürlich aus meiner Perspektive eine völlig, ne, ist eine völlig andere Wertung.
Ja.
Also ich persönlich fand es nicht schlimm, absolut nicht. Aber es ist natürlich, es wird natürlich von tief religiösen Menschen oder Gruppen völlig anders interpretiert und auf sich selbst bezogen. Also ich kann verstehen, dass es für Zündstoff gesorgt hat.
Okay, interessant. Ich habe es hier noch im Regal der ungelesenen Bücher stehen. Ich habe es mir irgendwann mal, habe ich es in einem Secondhand-Buchladen aufgetrieben, weil ich das auch schon ewig mal lesen wollte und es halt bisher nie geschafft habe.
Also absolute Empfehlung. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr cooles Buch.
Ja, sehr spannend. Also wie gesagt, werde ich mir demnächst auch mal dann reinziehen. Übrigens, religiöse Autoritäten in Saudi-Arabien und Ägypten, also Sunniten, haben diese Fatwa als illegal und dem Islam widersprechend erklärt. Da sie argumentieren, dass der die Scharia nicht gestatte, einen Menschen ohne Gerichtsverfahren zum Tode zu verurteilen, wie es eben Ayatollah Khomeini getan hat. Insofern muss man dazu wirklich sagen, dass große Teile der islamischen Welt nicht mit dieser Fatwa konform gehen. Aber es gibt natürlich auch viele, gerade Menschen in Pakistan und im Iran, die leider Gottes, also man darf das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also Margaret Thatcher hat dann eine Art Rund-um-die-Uhr-Polizeischutz für Rushdie organisiert, der in Großbritannien aber sehr stark umstritten war. Also viele konservative Politiker haben Rushdie selber die Schuld gegeben an seiner Lage und haben halt gesagt, warum schreibst du halt sowas, ne? Hätte sie ja denken können, was da rauskommt. Und haben ihm auch so ein bisschen die Schuld daran gegeben, dass quasi Großbritannien jetzt in der muslimischen Welt eben an Ansehen verloren hätte. Ja, also es ist schon ziemlich krass, wie das damals hin und her ging. Und wie gesagt, man darf es wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also Rushdie selber ist über 3 Jahrzehnte, war der unter Polizeischutz, ist regelmäßig, hat Wohnung gewechselt, war zum Teil getrennt von seiner Familie. Hat immer mal wieder neue Identitäten bekommen. Sein japanischer Übersetzer wurde 1991 erstochen auf offener Straße. Ettore Capriolo, sein italienischer Übersetzer, wurde angegriffen und ernsthaft verletzt. Und sein norwegischer Verleger William Nygaard wurde angeschossen und verbrachte Monate im Krankenhaus. Alle 3 Attentate bezogen sich eben auf diese Fatwa, weil nicht nur Salman Rushdie sozusagen eingeschlossen waren, sondern auch alle, die die Bücher verbreiten und verlegen. Also auch die ganzen Verleger zum Beispiel und eben Übersetzer. Sein türkischer Übersetzer wurde zum Ziel von Mobgewalt, der er wirklich nur entgehen konnte, weil der Mob ihn nicht erkannt hat. Also, ne, das war wirklich so eine Sache oder ist immer noch eine Sache. Die Fatwa besteht nach wie vor. 2016 wurde das Kopfgeld nochmal erhöht. Der Gesamtbetrag ist mittlerweile 3,4 Millionen Dollar, die auf seinen Kopf ausgesetzt wurden. Das muss man halt immer wieder sehen. Natürlich gab es immer wahnsinnig viel Kritik an dieser Fatwa. Die schwedische Akademie, die den jährlichen Literaturnobelpreis vergibt, hat zum Beispiel das Ganze verurteilt und nannte es eine Verletzung der Meinungsfreiheit. Und bis heute, also Salman Rushdie hat irgendwann gesagt, dass er sich nicht mehr einschüchtern lässt. Er hat immer weiter geschrieben und hat auch Vorträge gehalten und hat dann öffentlich bekannt gegeben, dass er sich nicht länger verstecken will, nachdem er wirklich 3 Jahrzehnte sehr stark eingeschränkt gelebt hat. Und diese Fatwa, Khomeini ist ja verstorben und die gilt halt trotzdem weiter. Und man hat mal nachgefragt, wie das jetzt ist, wo Khomeini tot ist, ob diese Fatwa denn weiter aufrecht gehalten wird. Und es wurde gesagt, sie kann jetzt nicht mehr zurückgenommen werden, weil der Aussteller dieser Fatwa quasi tot ist. Ja, und das ist sehr, sehr tragisch. Und 2022, muss man halt sehen, wurde Salman Rushdie auf der Bühne angegriffen und mit Messerstichen sehr schwer verletzt. Also er hat sein rechtes Auge verloren. Der Gebrauch der rechten Hand ist sehr stark eingeschränkt. Und er war auch sehr lange im Krankenhaus. Also es war ein sehr schlimmer Anschlag auch auf sein Leben. Und das war natürlich auch in direkter Antwort auf diese Fatwa, muss man dazu sagen. Ja, nichtsdestotrotz hat er weiter gerade in den 1990ern und 2000er viele, viele Romane veröffentlicht, die alle eigentlich mehr oder weniger erfolgreich waren. Die jetzt aufzuzählen, würde uns zu weit führen. 2023 sein neuestes Buch Victory City. Er hat ganz viele Preise für seine Bücher und sein Lebenswerk gewonnen. Er wurde 2007 von Königin Elisabeth II. In den Ritterstand erhoben. Eine Aktion, die in Pakistan und im Iran zu politischen Protesten führte. Also das iranische Außenministerium nannte die Entscheidung, einen verhassten Apostaten zu ehren, ist ein eindeutiger Beweis für die Islamophobie in Großbritannien. Fand ich sehr schräg, diese Aussage. Gut. Und dann kam es auch im Iran, in Pakistan, in Kaschmir und in Malaysia zu teilweise gewaltigen Straßenprotesten. Er hat dann nach zahlreichen Morddrohungen auch seine Teilnahme am Jaipur Literature Festival 2012 abgesagt. Ist aber auch immer wieder als Vertreter, also Rushdie hat immer wieder vor den Gefahren gewarnt, die von religiösen Fundamentalisten, nicht nur Islamisten, ausgehen. Hat immer wieder darauf hingewiesen in sämtlichen Reden, in Artikeln, in seinen Büchern. Ja, seit 2000 lebt Rushdie die meiste Zeit in New York. Er hat verschiedene Gastprofessuren dort angetreten, ist seit 2015 Distinguished Writer in Residence am Arthur L. Carter Journalism Institute der New York University. Die Times hat ihn auf dem Platz 13 der 50 größten britischen Schriftstellern und Autoren seit 1945 gesetzt. Das Times Magazine hat ihn zu einem der 100 Most Influential People in the World gekürt. Er hat den Weltliteraturpreis 2019 gewonnen und 2023 dieses Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er wird auch dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast sein, übrigens. Ganz spannend. Ich bin leider an dem Tag, an dem er dort auftritt, nicht da. Er hat 15 Romane geschrieben, plus Kurzgeschichten, Artikel, Sachbücher. Wie gesagt, viele seiner Werke waren extrem erfolgreich. Er war fünfmal für den Booker Prize nominiert, einmal hat er ihn gewonnen. Er ist regelmäßig im Gespräch für den Literaturnobelpreis, hat ihn allerdings tatsächlich noch nie bekommen. Und er ist Mentor und Inspiration für eine ganze Reihe von jüngeren, gerade indischen Schriftstellern, sicher auch britischen und amerikanischen Schriftstellern. Aber er ist definitiv ein großer Kontributor der postkolonialistischen Literatur. Er ist sehr politisch auch aktiv, kritisiert immer wieder auch Regierungen und politische Akteure. Wie gesagt, er spricht nicht nur, er weist nicht nur auf die Gefahren von religiös fundamentalistischer Gewalt hin, sondern kritisiert eben auch Regierungen und, keine Ahnung, Politiker. Er engagiert sich gegen Armut und ist überzeugter Humanist. Und er ist immer wieder auch im Fernsehen und Film zu sehen, weil das macht ihm wahnsinnig viel Spaß. Er hat immer wieder kleine Gastauftritte und kleine Rollen bei verschiedenen Filmen und Serien. Seine private Situation ist recht spannend. Er war fünfmal verheiratet, viermal geschieden. Gut, könnte auch an dieser Fatwa liegen, weil ich glaube, so für die Familie ist das wahrscheinlich auch nicht so schön. Auf jeden Fall waren seine Ehen
Sportlich,
meistens,
sportliche Zahl.
ja, auf jeden Fall, seine Ehen waren auch meistens eher kurz, muss man dazu sagen. Nur so viel zum Thema. Er lebt, wie gesagt, hauptsächlich in den USA heutzutage. Und ja, wie gesagt, seit dem tragischen Attentat auf ihn 2022 ist er eben eingeschränkt, aber nach wie vor nicht leise. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch ein paar Bücher von ihm lesen werden.
Jetzt muss ich ganz kurz zwischenfragen, vielleicht habe ich es irgendwie überhört. Wie alt ist er jetzt?
Er ist 47 geboren, also summa summarum wird er 76, ist er 76?
Okay. Ja.
Ja.
Also nicht mehr. Kann das sein? Ja.
Doch. Er ist halt wie meine Mama, also fast. Er ist im selben Jahr wie meine Mama geboren. Ja, also er ist nicht mehr der Jüngste. Auf der anderen Seite, mein Gott, heutzutage, also, ne, Margaret Atwood ist auch nicht viel jünger.
Ja, klar. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er zum Schreiben zu alt ist. Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Aber er ist schon so lange im Geschäft, dass da muss man einfach mal fragen, ja, wie alt der Kollege denn ist.
Er ist tatsächlich
Und
schon älter. Also 1975
ja.
das erste Buch veröffentlicht, also war er auch nicht mehr
Wow.
ganz der Jüngste. Aber er ist definitiv schon sehr, sehr lange im Geschäft. Und wie gesagt, ich glaube, Salman Rushdie, das ist jemand, also es ist ein Name, den, glaube ich, jeder schon mal gehört hat. Alleine wegen dieser ganzen Fatwa-Geschichte.
Ja, und spätestens seit Bridget Jones. Ich glaube, also für mich ist das ja, also ist
Stimmt.
wahrscheinlich einer seiner berühmtesten Cameo-Auftritte, ja. Als Schriftsteller Salman Rushdie, as himself, ja, in Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück.
Siehst du,
Ganz großes Kino.
das wusste ich überhaupt nicht, bis ich jetzt über ihn recherchiert habe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der so aktiv auch in Film und Fernsehen
Ja.
ist. Also spannend.
Ja.
Und er hat wohl wahnsinnig viel Spaß dran. Er hat wohl mal gesagt, wenn er nicht Schriftsteller geworden wäre, dann wäre er auf jeden Fall Schauspieler geworden. Aber es ist natürlich geil, wenn man sich selber spielen kann, ne? In so Filmen.
Ja, voll. Also, ja, ist auf alle Fälle, ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Mensch und ja, definitiv auch, ich freue mich immer, wenn ich den als Cameo-Auftritt irgendwo sehe.
Okay. Ja, unser neues Buch, Victory City, war natürlich gerade super, als wir ich davon gelesen haben, ey, da gibt es ein neues Buch. Und du hast eigentlich, also ich habe davon gelesen und dann irgendwie gedacht, es klingt ja nicht so spannend, ich weiß ja nicht. Und ich glaube, du hast dann gesagt, ey, sollen wir das nicht lesen?
Ja, ich bin da irgendwie eine ganze Weile drum rumgeschlichen und habe dann gesagt, ach komm, irgendwie das schreit eigentlich nach dem Bücheresel. Es schreit eigentlich so laut. Ja, es wäre ignorant, es nicht zu lesen für unseren Podcast.
Ja, gerade auch, weil natürlich er dieses Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt worden ist. Also insofern, ja, du hast natürlich recht, es war die Gelegenheit, ihn wirklich mal hier vorzustellen. Neues Buch, immer super, weil wir stellen ja schon gerne aktuelle Bücher vor, weil so schön wie das ist, mal eine olle Kamelle vorzustellen, aber am Ende des Tages, ja, ne? Ja, es ist halt schon spannender, wenn die Bücher einfach ein bisschen aktueller sind, zumal ja auch in dem Buch sehr, sehr, sehr viel drin steckt. Also was mir halt sofort ins Auge gesprungen ist, ist, dass das Buch natürlich ganz eng linear dem historischen Königreich Vijayanagara folgt. Ja, schon allein der Name, ja. Vijayanagara sagt sie, heißt ja die Stadt am Anfang, die dann zu Bisnagar umgeändert wird, weil das der ausländische Besucher nicht aussprechen kann. Also Vijayanagara.
Okay.
Also.
Da muss ich jetzt mal eine ganz dumme Frage stellen. Das basiert auf einem historischen Text, den es tatsächlich gibt. Ist das richtig?
Ja, also Text würde ich noch nicht mal sagen. Es basiert auf einem historischen Königreich. Vijayanagara bestand von 1336 bis 1565 in Südindien, im heutigen Bundesstaat Karnataka, beziehungsweise dann, das war eines der mächtigsten Königreiche in Südindien, hat sich von einem kleinen Vasallenstaat hoch zu einem sehr mächtigen Reich gekämpft durch Kriege, durch Feldzüge hauptsächlich. Und die Geschichte des Buches folgt der aktuellen Geschichte, die wir sehr gut aus Inschriften kennen und aus Erzählungen von verschiedenen ausländischen Besuchern, die ja in dem Buch auch vorkommen: Domingo Páez, Fernão Núñez und Niccolò de Conti, die alle drei ihre Auftritte in dem Buch haben. Und die haben sehr viel, also von denen haben wir sehr viel Wissen über gerade die Kultur und so das tägliche Leben dieses Königreichs. Also eine Pampa Campana, wie in dem Buch, gab es natürlich nicht. Das Reich war aber von Anfang an ein sehr offenes, ein sehr weltoffenes Reich, was durch Handel groß und mächtig geworden ist und ein sehr tolerantes Reich, zumindest am Anfang. Also die Könige waren zwar Hindu-Könige, aber im Grunde genommen hatten sie auch immer muslimische Generäle und es konnte sich jeder aus jeder Religion dort ansiedeln in Vijayanagara, in der Stadt selber. Wie das manchmal so ist, dieses Reich wurde immer größer und größer und größer und war aber eigentlich im Inneren nicht gefestigt genug. Also im Grunde genommen waren es eigentlich mehrere Kleinstaaten, Teilstaaten, die sozusagen durch einen schwachen König verbunden waren. Und das brach irgendwann auseinander, weil es einfach zu groß wurde. Und im Angesicht dieser doch relativ instabilen inneren Verhältnissen verbündeten sich dann die muslimischen Dekanen, also Dekan-Sultanate, also die Sultanate im Norden von Vijayanagara und haben das Reich angegriffen. Es kam 1565 zur entscheidenden Schlacht. Und der Regent Ramaraja, dem gelang es nicht, seine Truppen bei der Stange zu halten. Es gab mehrere Generäle, die liefen über. Und er wurde gefangen genommen und enthauptet. Seine Stadt wurde komplett geplündert und niedergebrannt und konnte nie wieder an seine glorreiche Vergangenheit anknüpfen. Heute kann man die Ruinen bei Hampi besichtigen. Vijayanagara, also die Ruinen, die überall sind, sind ein paar Tempelkomplexe, die sogenannten Elefantenställe. Das ist heute Weltkulturerbe. Also wirklich eine ganz beeindruckende Ruinenlandschaft, könnte man sagen, die sehr viele Leute sich anschauen. Also es östlich von Goa. Von Goa kommt man, glaube ich, in 3, 4 Stunden Zugfahrt dahin. Also das Ganze hat tatsächlich einen wahren Kern.
Okay,
Also das Ganze ist ja im Grunde so konstruiert, dass der Autor sagt, es gibt einen, man hat einen Text gefunden, den Pampa Campana, also in Gedichtform geschrieben hat und der quasi eine Chronik dieses Reiches ist. Und also dieser Text war lange verborgen, man hat den dann irgendwann bei, ich weiß nicht, Grabungen oder so gefunden. Und der Autor verarbeitet also dieses Gedicht, dieses, also ich weiß nicht mit wie vielen 100 Strophen oder über 1000 Strophen, dieses Gedicht in einen Prosatext. Und also das heißt, dieses Gedicht ist also eine Erfindung, ja?
Genau, dieses Gedicht ist eine Erfindung.
Okay.
Das ist tatsächlich, ist quasi von Salman Rushdie dazu erfunden worden, der sich ja sozusagen als, also nicht als Autor von diesem Ding, das ist ja Pampa Campana, die dieses Epos quasi in Versform geschrieben hat. Aber er ist quasi derjenige, der es zusammenfasst und in eine moderne Form bringt. Ja, er stellt sich am Anfang ja vor, dass er eben nicht der Autor dieses Gedichts ist, sondern eben das Ganze uns nur heute wiederbringt.
Okay. Also manchmal hat er so einzelne ganz kurze Abschnitte in Gedichtform, also die sind da meistens kursiv geschrieben, hat er eingearbeitet und find ich eine interessante Technik, ne? Also im Grunde eine fiktive Autorin eines historischen Textes in Anführungszeichen vorzuschieben, ja, und sich selbst eigentlich zum Nacherzählen zu degradieren, ja. Also find ich
Richtig.
interessant. Ist die Frage, warum hat er das so gemacht? Finde ich spannend.
Ja gut, ich glaube, er sieht sich ja selber als großer Geschichtenerzähler. Ich meine, Salman Rushdie hat ja viele Bücher geschrieben, so ein bisschen er sieht sich ja so ein bisschen als moderne Scheherazade, ja, als Autor von, ne, also oh Gott, hilf mir,
Tausend
die
und eine
arabische,
Nacht.
ja, Tausend und eine Nacht, danke dir. Ich glaube, er sieht sich ja so ein bisschen als Erzähler. Ja, das ist ja so sein Narrativ in vielen seiner Büchern, dass er quasi Geschichten erzählt. Und ich denke, hier hat er das einfach so ein bisschen noch mehr auf die Spitze getrieben.
Okay.
Also würde ich jetzt mal so sagen. Das ist natürlich eine Interpretation meinerseits. Aber ich glaube, diese Rolle gefällt ihm sehr gut als so ein Geschichtenerzähler.
Du hast mir gesagt, also vor ein paar Tagen, du findest das Buch total genial und warst total begeistert. Was hat denn dich so begeistert? Erzähl mal.
Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Also ich fand die Art, wie es geschrieben ist, genial. Also Pampa Campana, also was mir halt so wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass die Idee von dieser Stadt ja ein Ort zu kreieren, wo Menschen à la façon glücklich werden können. Also Frauen, Männer, normale, also heterosexuelle, homosexuelle, ja. Also jeder ist wirklich willkommen in dieser Stadt. Und darf dort leben und soll nach seiner Fassung glücklich werden. Also es soll ein Ort der Toleranz sein. Und das ist es am Anfang auch. Es gibt so die goldenen Zeitalter. Aber wie immer gibt's auch Leuten, denen das nicht gefällt. Ja, man sollte ja meinen, dass Menschen in so einer toleranten Stadt glücklich werden. Ja, dass alle Menschen dort glücklich werden können, weil es eben allen Menschen die Möglichkeit gibt, dort glücklich zu werden. Und man merkt halt, ja, also es ist halt wirklich wie im wirklichen Leben. Es gibt halt Leute, die agieren dagegen, ja. Also es gibt dann, also zum Beispiel im goldenen Zeitalter ist Pampa Campana dann, die lässt dann die Stadt bemalen mit erotischen Darstellungen von Frauen, weil sie der Meinung ist, dass das absolut in Ordnung ist. Und viele sind dann so Moralapostel und sagen, ey, das geht ja gar nicht, ja. Guck dir die doch mal an. Ist die Moral bei uns, ist vollkommen vor die Hunde gegangen, ja. Und da gibt's so diese selbstgewählten oder diese selbstbestimmten Moralapostel, die dann dagegen agieren. Und das findet eine ganze Menge Anklang. Also, ne, also Pampa Campana erschafften eine Stadt und ihre Einwohner und redet ihnen ja quasi ihre Geschichten ins Ohr, ja. Also, die erzählt ihnen quasi, wer sie sind. Und obwohl sie das so liberal macht am Anfang, ja, und die Leute versucht so tolerant einzustellen, stellt man fest, dass diese Toleranz immer ganz schnell verloren geht. Und dass du diese Reaktion und die Gegenreaktion hast. Und das ist was leider Gottes, was man immer öfter sieht und was leider auch so viel Unglück und in dieser Welt irgendwo erklärt, dass die Menschen in so einem ganz toleranten Staat halt irgendwo doch nicht glücklich sein können. Und Es ist unheimlich viel in diesem Buch drin. Es ist diese, natürlich irgendwo diese, diesen Aufruf von Toleranz. Also zum Beispiel ganz am Anfang, als da Hooker und Booker da auf ihre Stadt runtergucken. Und dann sagt Booker zu Hooker, ja, hier, das sind unsere neuen, also das sind unsere Untertanen. Also die Männer. Und glaubst du, die sind beschnitten oder nicht beschnitten? Und dann, also ob sind sie Muslime oder nicht Muslime, ja? Sind sie Hindus oder Muslime? Und dann sagt Hooker, pff, willst du runtergehen und den allen sagen, hier öffnet jetzt mal bitte eure Hosen, ja? Das kannst du nicht machen. Und dann sagt der andere, hast recht. Aber in Wahrheit ist es mir eigentlich egal. Also es ist wahrscheinlich sowieso eine Mischung. Und am Anfang ist halt diese Toleranz da und die geht halt wirklich verloren. Und du hast die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Und am Ende des Tages wird die Stadt zerstört aufgrund von Intoleranz. Und ich fand diese Gesch also ich fand das Wahnsinn, ja. Das hat er so toll rübergebracht. Auf der einen Seite so tragisch. Also wir haben ein absolut tragisches Ende, klar, wie der Nagger ging unter, ist zerstört worden. Aber der Weg dahin ist eigentlich das, ich meine, dass es untergeht, steht ja gleich am Anfang. Ja, die Göttin sagte ja quasi, du wirst sehen, wie dein Traum sich erfüllt und wie das Ganze quasi vor die Hunde geht. Und trotzdem ist es spannend bis in die letzte Minute, fand ich jetzt persönlich.
Okay, also ich muss gestehen, ich fand es nicht spannend. Nee, also ich, das ist, also für mich ist das Ganze so im Ton einer typischen Nacherzählung einer Sage gehalten. Und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal bei Neil Gaiman und den nordischen Sagen oder so. Dass das eigentlich, sag ich mal, eine Nacherzählung ist und im Grunde bleibt es sehr an der Oberfläche, insbesondere was diese menschlichen Konstellationen angeht und die Emotionen angeht und so. Also ich fand es also dieser Text, also er bleibt eigentlich immer an der Oberfläche. Ich fühle mit keinem einzigen dieser Menschen mit keinem. Ich kann mich in keinen von denen hineinversetzen. Die sind alle für mich so abstrakt geblieben, dass ich einfach nicht mitgefiebert habe. Und ich, also das ist ein Problem, was ich häufig mit diesen Nacherzählungen von irgendwelchen Sagen oder historischen Texten habe. Und deswegen hat es mich ehrlich gesagt einfach nicht gepackt.
Okay.
Ja.
Ja, spannend. Also ich konnte sehr gut mit Pampa Campana mitfiebern, die im Laufe, die ja 247 Jahre gelebt hat. Und die, ja, die sehr emotional mit der Stadt verbunden war und ihren Ups and Downs irgendwo und die ja das alles, und die ja eigentlich ganz langsam gealtert ist. Sie war ja lange, also ihre Kinder und Enkel waren ja dann schneller, sind ja schneller gealtert und gestorben als sie, weil sie so ein langes Leben hatte, dadurch, dass sie sozusagen die Hülle der Göttin geworden ist, ja, dass die Göttin quasi in sie reingeschlüpft ist.
Ja, aber ich meine, also Pampa Campana hat ja drei Töchter und hat dann drei Söhne, also von zwei unterschiedlichen Herrschern dieser Stadt, ja, also von den beiden ursprünglichen, von den Brüdern, von den
Ja,
Gründungsbrüdern.
wobei die
Und
Töchter ja wahrscheinlich die Töchter von dem Portugiesen waren, ne?
ja, genau, okay. Also es kommt darauf nicht an. Ja, der Punkt ist, dass also diese drei Söhne totale Rotzgörn sind, ja, und das also Riesenstreitereien gibt und die Lösung dieses Problems ist, man schickt also diese, weiß ich nicht, 5, 6 und 7 Jahre alten Jungs ins Exil. So. Und selbst Salman Rushdie, der Autor, der Nacherzähler, merkt also an, in Klammern und kursiv, dass dieser Abschnitt von Pampa Campana absolut emotionslos dargestellt wird und geschildert wird. Und wir können also nur vermuten, was sie da gefühlt hat und so weiter. Also er schiebt da quasi noch mal eine Ebene dazwischen, die für noch mehr Distanz zu dieser Person Pampa Campana führt, ja, dass ich mit ihr überhaupt nicht mitfühle. Als eine Mutter von 6 Kindern, die drei davon ins Exil schickt, ja. Es tut mir leid, aber das muss ich fühlen. Wenn ich das nicht fühlen kann, dann, nee, ne? Das muss eigentlich extreme Emotionen hervorrufen.
Ja,
Naja,
aber
also.
genau das, ja, du hast natürlich recht. Er weicht dann natürlich aus auf dieser Ebene. Es gibt,
Ja.
glaube ich, drei oder vier Stellen, wo er sozusagen sagt, wo er das dazwischen schiebt. Wir können hier nur spekulieren, wie sich Pampa Campana gefühlt hat. Aber ich meine, das ist natürlich, Also ich fand das dann eher so, dass ich gesagt habe, ich muss da mir diesen Teil selber denken. Aber ich kann dich total verstehen. Klar, er klammert diese Emotionalität aus. Da will er sich nicht reinbegeben.
Und zwar
Das
komplett
ist ihm.
quer durch den Text. Also es zieht sich durch den ganzen Text für mich.
Richtig, das ist ihm zu heiß, ja, wenn du so willst. Das sieht er nicht als seine Aufgabe, das sozusagen da auszuleben. Das sollen sich die Leser dann selber denken.
Ja, und dann ist es halt, sage ich mal, eine Nacherzählung einer Sage, die bei mir einfach nichts klingen lässt. Ja, also das ist, deswegen war ich nicht so begeistert von diesem Buch.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal emotional, er will nicht in diese emotionale Ebene reingehen, weil für ihn ist, also für mich selber war der Spannende auch anders. Die Emotionen, die kannst du dir dann hinterher dazu denken, ja. Also das war für mich auch nicht das, was relevant ist. Was ich halt interessant war, war dieser Kampf im Grunde genommen zwischen Autoritarismus, ja, also zwischen Diktatur oder Königtum, also zwischen einem autoritären König und einer quasi, ich will nicht sagen Demokratie, aber so dieses Systemstruggle und so dieses Action and Reaction, also diese, wie das so ist, man sagt ja, das Pendel schlägt, wenn es in die eine Richtung ausschlägt, dann umso mehr in die andere Richtung aus. Und also dieses Pendel zwischen wirklich einem toleranten, aufgeklärten Königtum und diesem wirklich diktatorischen Herrschern, das fand ich jetzt interessant. Ja, also mir hat's jetzt nicht so, ja, du hast schon recht, also wie gesagt, emotionale Ebene in dem Buch gab's nicht.
Nee.
Auch, dass die Töchter dann weg sind und keine Ahnung. Also ich habe
ja,
auch
und dann
immer
stirbt
drauf.
Die eine, ne? Die
Genau.
eine stirbt dann und die Mutter ist völlig abwesend, also überhaupt
Richtig.
Einfach nicht da und ja, okay, die ist jetzt halt tot, ne? Aber ich meine, selbst dieser Systemkampf, ja, wir haben ja eine Untergrundorganisation, die da tätig ist. Und das kommt auch von der Spannung, vom Spannungsbogen her, bei mir überhaupt nicht an, dass sich da was tut, ja. Also ja, die gibt's halt und die machen da so ein paar Flugblätter und werden mal verhaftet und so, aber Spannungsbogen sehe ich da nicht. Also für mich war es halt an der Stelle auch einfach nicht spannend, wo es hätte spannend sein sollen.
Also ich finde schon, dass ein Spannungsbogen da ist. Ja, natürlich. Man weiß, wie es endet am Ende des Tages, ja. Aber ich finde in jedem Fall, dass es durchaus dieses Hoch und Runter gibt, diesen Spannungsbogen zwischen, wie gesagt, so ein bisschen zwischen, ich meine, Pampa Campana ist ja eine extrem moderne Figur, ja, sehr aufgeklärt, promiskur. Also sie heiratet ja den ersten König von Bisnagar, aber nur, als er ihr verspricht, dass sie ihren Liebhaber behalten kann. Und irgendwo sagt, glaube ich, dann ihr zweiter Mann, sie heiratet, und dann stirbt er und dann wird er der Bruderkönig und den heiratet sie dann später auch. Das ist allerdings eine Liebesheirat. Und da sagt sie dann, oder da sagt er irgendwann, ich glaube, du bist zu fortschrittlich fürs 14. Jahrhundert. Also ich finde, es gibt durchaus einen Spannungsbogen, auch wenn man weiß, wie die Geschichte am Ende des Tages ausgeht, dass sie halt nicht gut ausgeht. Und man hat trotzdem immer irgendwie die Hoffnung, dass es gut ist, ja. Und am Ende des Tages, ja, es gibt diese Untergrundorganisationen, klar, die sind am Anfang so ein bisschen aktiv. Und naja, der Chef dieser Untergrundorganisation wird ja dann ihr bester Freund und engster Verbündeter, ne?
Ja. Also ich meine, es ist Salman Rushdie. Ja, natürlich ist das Buch nicht schlecht, da brauchen wir jetzt nicht reden. Ja, es hat mich aber bei weitem nicht so gepackt wie die satanischen Verse. Ja, also ich denke, es ist nicht sein bestes Werk. Ja, also ich glaube, ich fürchte, wir werden uns da auch nicht ganz einig bei dieser Frage.
Also ich habe die satanischen Verse noch nicht gelesen. Ich betone das noch, ja.
Okay.
Ich habe aber von ihm ein anderes Buch gelesen. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel. Das ist Tausend und eine Nacht. Das ist die Geschichte mit den Dschinns und dem Krieg zwischen der Dschinn-Welt und der wirklichen Welt. Und da muss ich sagen, das habe ich gelesen und da fand ich Victory City besser.
Okay, aber dann brauche ich es ja nicht lesen, das andere.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht gefällt dir das ja auch wieder. Ich meine, unser Buchgeschmack ist ja durchaus nicht immer deckungsgleich, was ich ja auch spannend finde, weil dadurch ergeben sich halt diese spannenden Diskussionen hier auch im Podcast. Und ich finde das, wie gesagt, ich fand das Buch hier, Victory City, wahnsinnig spannend. Ja, also ich habe es echt verschlungen innerhalb von kürzester Zeit und absolut gelesen. Ja, ich gehe konform mit dir. Es gibt keine große emotionale Tiefe in diesem Buch. Ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Salman Rushdie sehr bewusst diese Emotionalität ausgeklammert hat, weil er natürlich auch so ein bisschen diese Farce, oder was heißt diese Farce, aber dieses Narrativ wahren wollte, dass er quasi nur der unbeteiligte Erzähler von dem Ganzen ist. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Teil, also ich glaube, das hat er wirklich extra gemacht.
Also ich bin mir sicher, er hat sich dabei was gedacht, aber es hat, also es war halt kein positiver Effekt für mein Leseerlebnis. Ja, okay. Es ist, also bei dir hat es ganz offensichtlich funktioniert, die Strategie. Für mich hat es halt einfach nicht funktioniert. Aber okay. Das, mein Gott, ne, das ist, wenn alle Bücher immer genau so schätzen würde wie alle anderen, ich meine, es wäre auch unlangweilig. Also so funktioniert das ja auch am Ende des Tages nicht, ne? Also man gibt ja auch als Leser dem Buch irgendwo immer etwas hinzu, ja, ja, von sich selbst. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass das Buch auch irgendwo zu einem passen muss, ja. Und zu mir hat es halt einfach nicht gepasst, ja.
Mhm.
Allerdings muss man einfach sagen, Salman Rushdie ist immer die Zeit wert, seine Bücher zu lesen, ja. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, liebe Leute, das Buch taugt nichts und lest dieses Buch nicht, ja, sondern lest es, ja. Das ist ein ganz, ganz großartiger Autor und das ist es in jedem Fall wert, dass ihr schaut, ob ihr persönlich mit diesem Text kompatibel seid.
Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt. Also ich fand halt in dem Buch, oder es steckt so viel drin. Er hat so viel, auch so viele Sachen. Also zum Beispiel, es gibt diesen verzauberten Wald, wo sich Pampa Campana mit ihren Töchtern zurückzieht, nachdem sie sozusagen in Ungnade am Hof gefallen ist und sie fliehen müssen. Ja, und sie sind in diesem Wald, in dem die Gesetze der Zeit nicht gelten. Also die Zeit in dem Wald läuft langsamer als die Zeit draußen. Also draußen vergehen sehr viele Jahre viel schneller und in dem Wald selber kommt es den Bewohnern oder die Bewohner altern erheblich langsamer. Und dann kommen eines Tages Affen. Also es gibt braune Affen und grüne Affen und dann kommen irgendwann rosa Affen dazu. Und die rosa Affen spielen die braunen gegen die grünen aus und übernehmen irgendwann die Macht in dem Wald. Und ich meine, das ist ganz klar eine Anspielung auf die Briten, die sich irgendwann Indien unterjochen quasi, indem sie die einzelnen Königreiche und Herrscher gegeneinander ausspielen. Ja? Also es steckt wahnsinnig viel einfach in diesem Text drin, immer wieder Anspielungen, auch zum Beispiel, ich weiß nicht, in dem Buch steht, ich bin gerade im Überlegen, wo ich das gelesen habe, Frauen dürfen nicht weiter wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, ja. Weder im Verborgenen noch versteckt unter Schleiern sollen sie leben. Hallo? Das ist quasi die direkte Message an den Iran, ja. Also hat unheimlich viel reingepackt und das finde ich halt immer spannend.
Ja, aber er hat es halt großteils nicht besonders subtil gemacht, ne? Also teilweise finde ich es halt wirklich tatsächlich so ein bisschen plump, diese Querverweise zu aktuellem Geschehen und solchen Gleichstellungsthematiken und so, ja. Das hätte ich, also ich fand es halt teilweise einfach nicht elegant. Ja, ich hätte mir da was Elegantes gewünscht. Und naja, also
ja,
auch hier
gut, man hätte
ist
es vielleicht
so, das ist gewollt gewesen, ne? Er hat ja auch teilweise, ich weiß nicht, ob das im Englischen auch so ist. Ich habe ja die deutsche Übersetzung gelesen und also im Deutschen ist es schon so, dass es teilweise sehr, sehr grob umgangssprachlich gefärbt ist. Ich bin mir sicher, dass der Übersetzer da sich am englischen Originaltext orientiert hat, ja. Aber das ist was, wo ich als Leserin einfach immer wieder drüber stolper, wenn halt da nicht steht, ich habe, sondern ich hab. Ja, okay. Sowas kann ich auf WhatsApp schreiben. Das kann ich, finde ich, weißt du, das sowas stört mich in einem Text, den ich, also in einem Buchtext stört mich sowas, ja. Und das ist natürlich irgendwo auch sicher Absicht, ja. Aber hat halt so zu meinem Gesamteindruck einfach so ein bisschen beigetragen, dass ich es einfach nicht mochte.
Okay, spannend. Also das ist im Englischen nicht so, muss ich sagen. Also ich finde es im Englischen sprachlich sehr schön, sehr geschliffen.
Aha.
Das überrascht mich jetzt wirklich, dass du das sagst. Wie gesagt, ist mir definitiv nicht aufgefallen. Ich habe hier den Text vorliegen. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen geblättert. Nee, definitiv nicht.
Okay, ich habe jetzt dummerweise auch gerade kein Beispiel parat. Das ist natürlich dummerweise, habe ich das nicht rausgeschrieben. Ich dödel.
Hm. Ja gut, spannend. Also ich finde das sowieso immer spannend, wenn, wir haben das ja öfter mal, dass ich ein Buch auf Englisch lese und du auf Deutsch. Ich habe mir das aus Indien mitgebracht oder mitbringen lassen. Und ich finde es tatsächlich, das hat mir sehr gut gefallen, ist die Sprache. Eine sehr schöne Sprache mit sehr viel Witz. Salman Rushdie hat ja von sich aus auch gesagt, er ist eigentlich der Narr, der Dinge immer wieder anspricht, aber mit Humor und sie sozusagen, ja, ich bin gerade überlegen, wem, also Missstände, die er quasi anspricht, immer sehr humorvoll sozusagen als Hofnarr, der halt die Missstände immer deutlich macht. Und in diesem Buch ist er, also ich finde, das Buch hat auch sehr viel Humor irgendwo, was sehr schön ist angesichts des Endes. Ja, dadurch, dass das Ende, das tragische Ende ja quasi vorgezeichnet ist, fand ich es eigentlich sehr schön, dass es zwischendrin immer wieder dieser Humor aufblitzte. Also ich habe da schon gesagt, mit Hooker und Booker, die darüber sinnieren, ob ihre zukünftigen Untertanen dann beschnitten sind oder nicht. Das ist sehr humorvoll. Dann gibt es tausend andere kleine, sehr humorvolle Stellen, wo einfach dieser Humor des Autors immer wieder aufblitzt.
Ja,
Trotz.
ich weiß nicht, ob es vielleicht der Übersetzung geschuldet ist. Also ich finde halt, es ist halt kein feinsinniger Humor, den ich da sehe, sondern es ist halt teilweise so ein bisschen Holzhammer-Humor. Also nicht so mein Ding. Aber ich weiß, sie kann jetzt auch schwierig beurteilen, inwieweit das der Übersetzung geschuldet ist.
Ja gut, das ist natürlich immer schwierig. Da müssen wir beides lesen. Ich finde es immer wieder spannend, wie Übersetzer doch mit oder was Übersetzungen doch mit einem Text machen können. Ich glaube, wir sind da schon das ein oder andere Mal drauf gestoßen, dass die Übersetzung, dass da Dinge verloren gehen und dass Dinge dazukommen. Ne? Das bleibt halt irgendwo nicht aus.
Ja, definitiv.
Ja, und sehr schön fand ich auch ganz zum Schluss ihre letzten Worte. Ich gebe mal ganz kurz, nicht alles, aber was mir sehr gut gefallen hat. I, Pampa Campana, am the author of this book. I have lived to see an empire rise and fall. How are they remembered now, these kings and these queens? They exist now only in words. While they lived, they were victors or vanquished, or both. Now they're neither. Words are the only victors. Also, um es kurz zu übersetzen, ich bin die Autorin von diesem Buch. Ich habe ein Königreich emporkommen sehen und fallen sehen. Wie werden diese Könige und diese Königinnen jetzt noch, wie erinnert man sich an sie? Während sie gelebt haben, waren sie Sieger oder sie waren Besiegte oder beides. Jetzt sind sie gar nichts. Worte sind die einzigen Sieger. Das fand ich sehr, sehr stark. Also quasi er sagt im Grunde genommen von all diesen Taten, wenn jemand sie beobachtet und aufschreibt, dann gehen sie verloren. Und nur Worte können uns an Taten erinnern oder an eben Königinnen und Könige und Siege und Niederlagen. Das fand ich sehr, sehr stark, dieses Ende.
Ja, also er hat natürlich selbstverständlich starke Passagen drin, ja. Also zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Geschichte ist nicht nur Resultat unserer Taten, sondern auch unseres Vergessens. Das fand ich ganz, ganz interessant, weil das eine sehr feine Beobachtung ist, ne? Und man sagt ja immer, Geschichte wird durch die Sieger geschrieben und nicht durch die Verlierer, ja.
Genau.
Also er hat wirklich ein paar interessante Aspekte natürlich drin, ja. Das auf jeden Fall. Und ich habe eben nochmal geblättert und ich finde jetzt so beim groben Durchblättern einfach nicht auf Anhieb ein gutes Beispiel für das, was ich da behauptet habe. Ganz, ganz peinlich. Naja, übrigens, was mir noch aufgefallen ist, es gibt einen Abschnitt, wo Pampa Campana quasi in so eine Art Koma fällt und die Göttin des Waldes also sagt, Pampa Campana ist nicht von euch gegangen, sie schläft nur. Ich habe sie in diesen tiefen, heilenden Schlaf versetzt und ich werde ein dichtes Dornendickicht um sie herum wachsen lassen, in dem sie ruhen soll, bis sie dereinst durch einen Akt der Liebe wiedergeweckt wird. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil das ist ja ein Motiv, was wir zum Beispiel aus einem deutschen oder zumindest mitteleuropäischen Märchen kennen, nämlich Dornröschen, ja.
die Lösung dieser Konstellation schaut dann am Ende des Tages anders aus, ja, weil Pampa Campana nicht von einem Mann durch einen romantischen Kuss gerettet wird, sondern durch einen Kuss ihrer Urenkelin. Was an der Stelle sicher auch wieder bloße Absicht ist. Aber ich fand es ganz interessant, dass er dieses Dornröschen-Motiv hier plötzlich eingeflochten hat. Fand ich ganz, ganz spannend.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Ich habe das Buch schon vor einer Weile fertig gelesen. Fand ich auch spannend, ja, irgendwo. Aber wie gesagt, der Geschichtenerzähler, ne? Ich glaube, er hat ein Faible für Märchen und so Legendenmärchen, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist so wirklich so ein bisschen seins. Da spielt er gerne mit.
Ja, definitiv.
Ja, also meiner Meinung nach ein sehr, sehr interessantes Buch von einem super interessanten Autor. Lest es, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist auf jeden Fall ein tolles Buch, ja, also so grundsätzlich. Auch wenn es sicherlich vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut gefallen sollte.
Das gibt es immer. Das ist auch völlig unschädlich, ne? Also, das muss so sein.
Genau. Ja. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch dazu sagen sollten? Warte mal, ich sollte noch dazu sagen, wo es erschienen ist. Warte mal kurz.
Penguin Random House, würde ich sagen. Ist ein kleiner Pinguin vorne drauf.
Genau, das Buch ist erschienen im Penguin Verlag. Kostet 26 Euro. In der gebundenen Ausgabe. Ich finde übrigens die englische Ausgabe, das Cover viel schöner als die deutsche Ausgabe. Ich finde die deutsche Ausgabe ein bisschen langweilig.
Okay, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Ich habe die englischen nicht gesehen, aber das haben wir ja relativ häufig, ne? Dass das irgendwie dann von den deutschen Verlagen, ich weiß nicht warum, irgendwie verschlimmbessert wird, obwohl der Penguin Verlag ja zur Penguin Random House Verlagsgruppe gehören müsste, wo auch das Original erschienen ist. Also ich weiß nicht genau, warum man sowas immer macht. Also warum lassen sie nicht einfach die englischen Cover? Keine Ahnung.
Ja, verstehe ich auch nicht. Zumal das englische Cover echt richtig schön ist. Das hat so Tierchen da auf dem Cover, ein Drache.
Oh.
Interessant, eher so einen chinesischen Drachen, dann ein Papagei, ein Rabe.
Das macht auch Sinn angesichts der Geschichte. Die spielen nämlich alle eine Rolle.
Richtig, einen kleinen indischen Papagei und tatsächlich einen schwarzen Panther. Okay. Der spielt keine Rolle. Aber nee, also ich finde das englische Cover sehr, sehr schön. Das deutsche ein bisschen langweilig. Es hat auf Deutsch, glaube ich, 417 Seiten und auf Englisch 338. Es ist also kein Monster, Riesen, super Buch, wo man ganz einen Urlaub für bräuchte.
Nee, es ist, glaube ich, relativ überschaubar, ne? Kein Riesenwälzer.
Genau. Gibt es schon es gibt es, glaube ich, bisher nur als, also es gibt noch kein Paperback davon auf Deutsch.
Auf Deutsch definitiv nicht, nee.
Wobei ich gerade sehe, dass es tatsächlich zwei englische Ausgaben gibt. Also meine ist sehr schön und die ich hier so sehe, ist nicht so schön.
Okay. Vielleicht ist es ja der indische Ausgabe.
Ja, kann sein, das kann sein. Ich gucke gerade, ja, for sale in the Indian Subcontinent only von penguin.co.in. Ja, ich habe tatsächlich die indische Ausgabe. Die hat das schöne Cover. Wobei, ich meine, es gibt auch eine englische, also es gibt auch eine, also ich habe dieses Buch auch in Kanada schon in der Hand gehabt und es hatte dasselbe Cover. Also ich glaube, es gibt tatsächlich unterschiedliche Cover. Warum immer man das tut, ich weiß es nicht. Jo. Abschließend erörtert, glaube ich. Ich glaube, ich hoffe, wir sind dem Autor gerecht geworden. Und bin mal gespannt. Es wird mich freuen. Ich glaube, er ist gerade dabei, sein Attentat fiktional zu bewältigen, also schriftstellerisch zu bewältigen, was ich gelesen habe.
Okay.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das lesen will. Übrigens, kleiner Fact so am Rande, was ich so ein bisschen creepy fand. Pampa Campana verliert ja am Ende des Romans ihr Augenlicht. Also sie wird geblendet. Und der Autor, also das Buch hat er wohl fertig geschrieben. Er hatte das Buch fertig geschrieben, das Manuskript war schon eingereicht, als das Attentat stattgefunden hat. Aber er hat ja auch sein eines Auge dran verloren. Also fand ich irgendwie so ein bisschen creepy.
Okay, du meinst, er hat quasi irgendwo so eine Art Prophezeiung geschrieben,
So
ja?
weit würde ich jetzt nicht gehen. Er hat ja sein Augenlicht nicht komplett verloren. Aber ist mir so aufgefallen, ne? So als ich über das Attentat gelesen habe, ich meine, es ist voll schrecklich, dass er sein rechtes Auge verloren hat, ja?
Ja.
Und wahrscheinlich auch den Gebrauch seiner rechten Hand,
Ja,
zumindest
das ist
teilweise.
übel. Ja. Haben Sie den eigentlich erwischt, den
Ja,
Vollpfosten?
den,
Ja.
klar, der hat auf nicht schuldig plädiert. Ich weiß gar nicht, wie
Witzig.
das ausgegangen ist. Das ist ja noch nicht so lange her. Das war, glaube ich, Anfang dieses Jahres, das Attentat. Oder Ende letzten Jahres. Also es war irgendwann 2022, glaube ich, war das Attentat auf ihn. Ich müsste nachgucken, wann das war. War auch so, dass er zum Beispiel dieses Buch, also Victory City, nicht selber vorstellen konnte. Das haben Margaret Atwood und Neil Gaiman gemacht.
Na, oh, sehr gut. Gute Wahl.
Absolut, also absolut Schwergewichte der
Ja.
amerikanischen Literatur hier, ne?
Ja, und die auch jetzt, sag ich mal, dadurch Farbe bekannt haben, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Klar.
Weil wir haben ja gerade, wir haben ja, sag ich mal, in deiner Einleitung gelernt, man begibt sich in die Schusslinie, wenn man sich hinter Salman Rushdie stellt. Ist schon so.
Eindeutig. Ja, wobei, wenn du überlegst, wie lange das jetzt her ist, also ist schon krass, die Fatwa wurde 1989 ausgesprochen. Das sind 33, 34 Jahre ist das jetzt her, dass diese Fatwa ausgesprochen wurde. Der Aussprecher dieser Fatwa lebt nicht mehr. Und trotzdem wurde ein Anschlag auf ihn begangen, 33 Jahre später. Also ich finde, das ist ganz schön krass irgendwo. Ja, und da denkt man,
Fanatismus.
ja, Fanatismus.
Fanatismus stimmt einfach, stirbt einfach nicht aus, ne?
Ja, ist leider so.
Gut, ja, damit sind wir am Ende unserer Folge und wie immer, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße, Servus.
Und auch von mir. Bis zum nächsten Mal.